Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Jawohl, am 10. Januar 2014 erschien High Hopes von Bruce Springsteen. Das Jahr ging also gut los musikalisch und diese Platte bekam die Höchstwertung, die im Soundcheck möglich ist, 4-mal Hit. Und ich muss sagen, ich war damals auch überrascht, dass Herr Springsteen im hohen Alter und nach Jahren der nicht so guten Platten dann mit einem richtig guten Werk zurückkam. Herzlich willkommen zu dieser speziellen Ausgabe des Soundcheck auf Radio 1, die heute zurückblickt auf das Jahr 2014, in dem sie 4 Alben aus der Longlist für den Soundcheck Award noch einmal vorstellt. Es sind schon irgendwie Lieblingsalben der 4 Anwesenden. Es sind aber auch Platten, die, glaube ich, für ganz bestimmte Dinge stehen, die 2014 wichtig waren. Erstmal die Menschen, die heute da sind. Elissa Hirsemann, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Martin Böttcher ist mit dabei.
Hallo.
Und Nadine Lange, hallo.
Hi.
Mein Name ist Andreas Müller, Stefan Linder ist unser Techniker heute Abend. Das heißt, es sind 4 Menschen hier, die sehr häufig auch im Soundcheck zu hören waren und auch hoffentlich im nächsten Jahr noch zu hören sein werden. Eine gewisse Expertise also hat sich hier versammelt und wir wollen heute reden über das Album Turn Blue von den Black Keys. Wir reden über Jungle von Jungle. Wir reden über Future Deutsche Welle von Larry und wir reden über Kate Tempest, deren Platte hieß und heißt immer noch Everybody Down. Und Nadine Lange fand die sehr gut, glaube ich.
Ja, absolut. Es ist mein Album des Jahres. Ich habe Glück, das fällt bei mir in eins. Und Kate Tempest, mal kurz nochmal vorzustellen, ist ja eine Londoner Dichterin, Theaterautorin, Aktivistin, Spoken-Word-Performerin, demnächst auch Romanautorin und natürlich Rapperin. Und in dieser Funktion hat mich Kate Esther Calvert, wie sie ja mit vollem Namen heißt, in diesem Jahr 2-mal wirklich umgehauen. Das erste Mal war, als ihr Album Everybody Down rauskam, das war im Mai. Es ist ihr Solo-Debüt. Sie hat schon mal ein Album mit ihrer Band Sound of Rom rausgebracht. Aber das hier ist jetzt nochmal eine ganz andere Kiste. Es ist einfach für mich das beste Album des Jahres, weil es auf unglaublich stimmige und dichte Weise die Produktion von Dan Carey, die sehr reduziert, aber sehr effizient ist, mit ihren wahnsinnig tollen Flow verbindet. Sie erzählt dazu noch Geschichten, also es ist nicht so songorientiert, dieses Album, sondern es gibt eine durchgehende Geschichte, die so episodenhaft angelegt ist von Becky, Harry und Pete. Das sind 3 Londoner, die nicht so gerade zu den Gewinnern der Gesellschaft gehören, die sich auf dem Album mehrere Male begegnen und es ist für mich einfach wahnsinnig packend gewesen, auch diesen Charakteren zu verfolgen. Ich finde, das hat fast irgendwie Filmqualität gehabt und Kate Tempest selber sagte, it's fiction that comes from a very real place. Also das ist schon fiktiv, aber es kommt aus einer sehr realen Quelle. Und das, glaube ich, macht dieses Album auch größtenteils aus. Es ist ja dann für den Mercury-Preis nominiert worden, wie ich finde, völlig zu Recht, hat ihn nicht gewonnen, worüber sie nicht so traurig war. Die Young Fathers mag sie auch sehr gerne und hat sich für sie gefreut. Und ja, das zweite Mal, dass die Frau mich wirklich umgehauen hat, das war erst kürzlich, also vor ein paar Wochen in der Berghain-Kantine, wo sie eines ihrer ersten Deutschlandkonzerte, also als Hauptact, gegeben hat. Und da hat man wirklich nochmal gesehen, was die Frau drauf hat und wie die dieses wirklich tolle Album dann auch performt auf eine Weise, die dem Album sehr, sehr nah ist, aber das Album nochmal anders verdichtet und sie hat dazu eine Band dabei gehabt, also 3 Musiker, Musikerinnen und eine Rapperin und hat dann auch wirklich eine riesen Palette gehabt von witzig bis super ernst, anrührend und aber von der ersten Sekunde an hat sie die Leute irrsinnig gefesselt. Es sind auch noch 2 andere Leute hier im Raum, die dabei waren, können das vielleicht auch bestätigen. Und sie hat dann auch so Stunts gemacht. Sie hat dann den ersten Song, da hat sie erstmal die Band eigentlich den ganzen Song spielen lassen, ist dann auf die Bühne gekommen und hat ihren Text gerappt. Also sie hat das quasi auseinanderfallen lassen und trotzdem hingen die Leute an ihren Lippen. Und dass sie dann auch noch so eine charmante Person ist, die dann am Ende Merchandising-Stand wirklich jedem ein Autogramm gibt und wer will, auch noch umarmt wird und so weiter. Da war man einfach nur total glücklich dabei gewesen zu sein. Und ja, wie sich das Ganze anhört, das können wir jetzt nochmal erfahren und zwar mit dem Album-Opener Martial Law.
Everywhere is monsters, tits out, wet mouth, heads back. I could tell he was one of them save me types and I couldn't be dealing with that, nah, not tonight.
Eine Urgewalt, diese Kate Tempest aus ihrem Album Everybody Down Martial Law. Ein Kollege von mir hat sie vor ein paar Wochen in London gesehen als Spoken Word Performerin. Da hat sie einen Saal mit 2000 Leuten gerockt. Mhm. Allein durch den Gedichtvortrag. Menschen hatten sogar Tränen in den Augen, waren komplett mitgerissen. Ich habe diese Show natürlich nicht gesehen, was mir seitdem ja von euch dreien hier permanent hineingerieben wird in diese offene Wunde. Du hast gesagt, Nadine, dein Album des Jahres. Ist es denn ein Album, das auch für 2014 in irgendeiner Weise stehen könnte?
Das ist natürlich schon wieder eine schwierigere Frage. Ich glaube, in dem, was sie macht, ist sie schon auch eher ein bisschen alleine auf weiter Flur gewesen. Wenn man jetzt mal so guckt, was... Man muss ja sagen, beim Hip-Hop so los war, da kamen endlich die Alben, die von den lang erwarteten Ladies, hier Azealia Banks und Angel Hayes. Dann hatten wir noch
Nicki Minaj.
Und das ist aber alles, ich finde, das kann man irgendwie gar nicht vergleichen. Also die anderen versuchen halt so High-End-Pop irgendwie zu machen für ein möglichst breites, eher amerikanisches Publikum. Was jetzt im Hip-Hop in England dieses Jahr so los war, ganz ehrlich, das kann ich nicht so überblicken. Und ich kann nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise für irgendwas steht, außer für großes künstlerisches Talent und für herausragenden Umgang mit Worten.
Vielleicht ist sowas wie, dass diese schwachsinnige Unterscheidung zwischen E- und U-Musik von ihr total aufgebrochen wird, weil sie beides macht. Also durch ihre Worte macht sie hohe Kunst, also Weltliteratur, ich würde fast sagen auf shakespeareischem Niveau, weil, ich habe mir das nochmal angeguckt, ihr Name ist ja nicht aus Versehen Kate Tempest, also sie mag Shakespeare sehr, es gibt von ihr auch ein Gedicht, das sie vorträgt, das heißt My Shakespeare und darin geht's halt darum, dass Dreck bekommt auf einmal eine unglaubliche Poesie und nichts anderes hat Shakespeare ja auch gemacht. Und sie erzählt dann halt so, ja, viele kennen den vielleicht gar nicht mehr und wissen aber nicht, dass sie täglich Redewendungen benutzen, die er geschaffen hat. Also dann zählt sie da so ein paar auf, wie zum Beispiel I wear my heart on my sleeve, all that glitters is not gold, das ist aus dem Kaufmann von Venedig, Fighting Fire with Fire ist aus König Johann oder selbst das Wort puking, also kotzen, das soll er erfunden haben, kommt in Wie es euch gefällt vor. Und ich finde, wie sie diese Sachen zusammenbringt, also Hip-Hop mit ihrer Art und Weise von Poesie, da durchbricht sie halt diese bescheuerte Unterscheidung zwischen ernsthaft und Unterhaltung.
Ja. Es ist ja nicht nur Poesie, sondern da ist ja irgendwie auch so eine Wut zu spüren. Und ich finde, dass sie gar nicht so weit weg ist, so in der Art, wie sie ihre Geschichten erzählt, von den Sleaford Mods, die ja Anfang des Jahres, glaube ich, eine Platte oder ihre Platte rausbekommen haben, die auch so irgendwie so Aufmerksamkeit auf einmal erregt hat. So Typen, die irgendwie aus so einem Nordengland kommen und so eine Wut haben aus dem, was sie alles erlebt haben, beziehungsweise was alles nicht mehr geht eigentlich. Und dann lassen die das so raus, so mit so einer Intensität und ja, so einer Wut.
Wobei ich ja finde, die Sleaford Mods haben immer noch so eine komische, ironische, so einen ironischen Firnis. Also da ist so eine komische Kunstfigurenhaltung fast schon. Das fängt ja schon bei den Frisuren an, wohingegen sie ist ja auch so ein bisschen rotbackig auf dem Cover so zu sehen. Also man merkt so ihre Hitze, da ist ja keine Ironie drin und so. Das ist vielleicht das, wofür sie steht,
genau.
das Jahr, in dem, wie man sagen würde, Ironie finally died. Um mit Shakespeare mal zu sprechen vielleicht. Hören wir noch ein Stückchen erstmal, und zwar
Lonely Days.
Genau.
But it's her birthday, so Becky don't really have a choice. He sees her in the queue, he doesn't know what to do. She's more beautiful than
Lonely Days. Kate Tempest aus ihrer Platte Everybody Down hatte die 4x Hit-Wertung bekommen und ist demnach auf der Longlist für den Soundcheck Award, der nächstes Jahr ja wieder verliehen wird. Ja, in der Welt, der virtuellen Welt von Andreas Müller Soundcheck auf Facebook schreibt gerade jemand, ich würde es gern gut finden, aber ihr Flow geht mir gar nicht rein. Das finde ich interessant, weil wenn es einen Flow gibt, der einem wirklich, wie der Kollege Oliver Schwesig sagen würde, die Ohren fickt, dann dieser.
Ja, ich glaube auch, da muss man die Ohren doch noch, braucht man die gar nicht aufzusperren. Es geht eigentlich von alleine rein. Und das ist ja auch das, was sie so toll macht. Also man muss diese Geschichten und die Sprachspiele auch nicht alle bis ins Detail verfolgen, weil sie hat ja dann auch immer wieder diese tollen, immer gedoppelten Refrains und Chorusse, die es dann auch irgendwie in so ein Pop-Ding überführen. Also mich hat es teilweise an die besten Zeiten von Lady Sovereign oder Speech the Bell erinnert, die sowas auch super gut konnten. Und
die sind aber verhaftet in so einem Wunsch, tatsächlich vielleicht noch sowas wie Hip-Hop zu sein, weil du hast eben mehrfach gesagt, Hip-Hop, für mich ist das überhaupt kein Hip-Hop. Das ist dieser typische englische Kram, der so ein Hybrid ist aus so vielen Dingen inzwischen. Big Dada ist ja auch das Label, der Produzent ist auch Beatmaker für Roots Manuva. Die haben alle mal versucht, früher die amerikanischen Vorbilder nachzumachen und vielleicht sogar zu übertreffen. Es war eigentlich immer peinlich irgendwo. Und dann haben sie wieder zurückgefunden zu ihrem eigenen Sound. Das ist jetzt schon auch wieder 10, 12 Jahre mindestens her. Und haben inzwischen eine Schule geschaffen, auf der mit der eine Kate Tempest unglaublich gut funktioniert, finde ich.
Ich finde auch, es hat viel tatsächlich mit ihrer Person zu tun. Also die ist ja noch ziemlich jung.
28,
okay, sie kommt viel jünger rüber. Und diese Mischung aus heiligem Ernst und so einer kindlichen Heiterkeit, die sie hat, das macht es einfach unwiderstehlich. Also gerade bei einem Konzert von Kate Tempest, danach fühlt man sich tatsächlich besser und geht da raus und möchte irgendwie Dinge anders machen. Es ist echt krass, da kommt Liebe, Energie und Optimismus rüber. Also Nadine und ich und auch Martin, wir haben sie ja gesehen.
Ach so.
Und ich habe Sound of Rum, ihre erste Band, damals auch gesehen. Und es ist wirklich so, dass alle Leute, da geht niemand nach Hause, ohne sich irgendwie irgendwas von ihr gekauft zu haben. Weil sie steht dann auch am Stand und man kann sie anfassen und mit ihr Fotos machen und drücken, was weiß ich. Also die ist da wirklich so 180% dabei.
Wobei ich das auch verstehen kann, dass man vielleicht nicht auf Albumlänge angeschrien werden. Oder was, sie schreit ja nicht, ne? Aber sie hat so eine Intensität, dass man eben nicht so richtig weghören kann und sowas. Und es gibt eben Menschen, die suchen manchmal in der Musik vielleicht einfach nur das Schöne,
ja,
Laidback oder sowas. Und das hat sie halt, genau,
da sind sie
komplett.
Hier, das sind auch Leute, die sich keine Ken Loach-Filme angucken sollten und dann vielleicht doch lieber, ich weiß nicht, französische Komödien unserer Tage.
Genau, klar.
Die so verlogen und
Loach könnte das mal verfilmen oder Mike Lee.
Ja, ach, die sind schon, eigentlich sind die eigentlich auch
blöd. Die sind, ja, stimmt, ja. Jemand Jüngeres.
Wo sind die denn, die Jüngeren?
Ja. Stimmt.
Egal. So, The Beigeness ist der Hit.
Ja, das war der eine Track, der so ein bisschen auch wirklich ein richtiger Song ist, ein Hit. Es gibt ein lustiges Video. Ich glaube, der Kollege, dem der Flow nicht reinging, jetzt hast du nochmal eine Chance.
Vielleicht noch ein Satz. Es bleibt sicherlich, wir machen heute keine Wertung, aber das 4x Hit war völlig gerechtfertigt,
ja, klar.
Oder?
Klar, wir würden das wieder tun, oder?
Ja, denke ich auch.
Ja. Ja. Auch wer. Ich war ja nicht beim Konzert, ich fand es trotzdem viel mehr.
Sehr gut. Who's by to the kitty in a jacko hat? To the kitty in a ruby shirt, dragging back. Enjoying the beigeness. Do it your way and I'll find you ridiculous.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Es ist sehr ungewohnt, wenn keine Jingle-Maschine rattert, oder?
Ja. Es fehlt irgendwie was, ne?
Ja.
Hit.
Nein, das machen wir diesmal nicht. Das wäre so ein bisschen drüber, finde ich. Wir machen schnell lieber weiter mit Future Deutsche Welle von Larry und Elissa Hirsemann, bitte.
Ja, ich stelle jetzt noch mal kurz vor, weil die ist eine Debütantin, heißt Larissa Sira Herden. Ihr Vater ist Jamaikaner, die Mutter ist Deutsche. Die kommt aus dem Ruhrgebiet, in Gelsenkirchen ist sie geboren, in Düsseldorf aufgewachsen. Da hat sie auch als Model gearbeitet, ist dann eine Weile nach New York gegangen, jetzt lebt sie in Berlin. Und im September kam ihr Debüt Future Deutsche Welle raus. Sie ist allerdings schon ein bisschen länger im Musikgeschäft unterwegs. Der Rapper Curse hat ihr auf die Sprünge geholfen, von dem hat sie sehr viel gelernt. Dieses Jahr hat sie dann den New Music Award gewonnen. Das ist der Nachwuchspreis der ARD Jugendwellen. Der ist mit 10.000 Euro dotiert. Und derzeit ist sie mit den Fantastischen Vier auf Tour im Vorprogramm. Das heißt, überall ausverkaufte Hallen. Dieses Wochenende zum Beispiel dreimal hintereinander in Stuttgart. ausverkauft. Und wenn man über das Debüt von Larry redet, dann darf man einen Aspekt nicht unerwähnt lassen, nämlich die Produzenten, die an diesem Album mitgearbeitet haben. Das ist ein Team mit dem Namen Bee Gees. Dieses Team besteht aus aktuell 4 jungen Männern, die ihr Studio im Prenzlauer Berg haben. Und die haben dem Sound auf Larrys Album wirklich, ja, richtig was dazugegeben. Ohne die würde, glaube ich, einiges anders klingen. Wir hören mal einen ersten Song daraus, Larry mit System.
In deinen dunkelsten Momenten bist du mein Licht.
System, Larry aus ihrer Platte Future Deutsche Welle. Jens Balzer von der Berliner Zeitung war damals hier zu Gast, als wir die Platte besprachen, und war sehr auch angetan von genau diesem Stück, in dem er nämlich heraushörte, die Vorbilder einerseits, aber eben auch das internationale Niveau. Auch Elissa Hirsemann hat, glaube ich, im Tagesspiegel heute was formuliert, so, das ist so, ja, das reicht eben an die internationalen Sachen ran. Ich finde ja noch was ganz anderes. Also bleiben wir erstmal vielleicht bei dieser Produktion, bei den Beats. Es ist eine Klasse für sich, weil natürlich sind da Dinge drin, die aus dem Dirty South kommen und was weiß ich, aber hier ist auch eine ganz klare deutsche, ein ganz klares deutsches Element, deutsche Elektronik zu hören, die große Geschichte, die wir da ja haben an dieser Stelle, und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, dass die eben nicht nachbauen, die Bee Gees, sondern dass sie ihr eigenes Ding machen. Und das ist ja so ein Match made in heaven, finde ich, mit dieser Texterin und Performerin. Und weitgehend jedenfalls auf dieser Platte großen Beats.
Es gibt ein Interview mit Hannes Büscher von den Bee Gees. Da wurde er zu Larry befragt und wie das so ablief. Und dann erzählte er halt, ja, sie kamen an mit diesen Songs von ihr. Und die Jungs waren so, ja, also ganz so doll ist das noch nicht, wir machen da mal was. Und dann ist halt das dabei rausgekommen. Und ich muss sagen, das finde ich dann aber an ihr wiederum richtig gut, weil sie sieht halt auch so ein bisschen exotisch aus, hat so sehr ordentliche Dreads und so ein bisschen dunkelhäutig. Also hat so was sehr Exotisches, und man könnte sie leicht in so eine Richtung drücken wie die süße Singer-Songwriterin.
Ja, so Tic-Tac-Toe in einer Person
fast. Nee, fast noch niedlicher. Also so, weil sie kann ja singen. Und das hat sie dann aber nicht mit sich machen lassen. Da hat sie sich auch gegen die Plattenfirma gewehrt. Also man kann ja sagen, okay, Produzenten hin oder her, die haben das jetzt tatsächlich rausgerissen, aber es braucht dann halt auch junge Mädchen, die das so wollen. Und das wollte sie. Das fand ich echt gut.
Hat er da zufällig gesagt, in welcher Form diese Songs ankamen? Weil ich habe sie vor ein paar Wochen live auch gesehen. Das war so ein kleiner Auftritt, so halb öffentlich. Und da hat sie nur wurde von einer Akustikgitarre begleitet. Und das fand ich total schräg. Anhand der Texte hat man natürlich die Songs erkannt, aber das waren völlig andere Texte. Und dann hat sie aber während des Konzerts gesagt, so sind die ursprünglich entstanden. Also nur sie und mit dem Gitarristen zusammen, so haben die erarbeitet. Und dann ist diese ganze Produktion da erst geschehen und so. Und deshalb hast du schon recht, ne, dass da zwei Dinge zusammengefunden haben und daraus entsteht dann was viel, viel Größeres.
Ich habe sie ja anders als ihr in einem größeren Konzert gesehen. Da war keiner von euch dabei. Und mit einer etwas... ich glaube, zwei Leute haben sie begleitet, oder waren es drei, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da war mir völlig klar, die hat dann auch so diese Gabe zur großen Popgeste. Also die will das, die kann das, und ich habe auch gesagt, entweder ist sie nächstes Jahr wirklich auf den großen Bühnen unterwegs, also nicht nur im Vorprogramm der Fantastischen Vier, oder das Ding geht komplett baden. Ich glaube, die Platte ist auch komplett baden gegangen, da ist irgendwie, hat sich nichts verkauft, so ungefähr. Was
aber
ich ein bisschen komisch finde.
Aber genau, wir reißen das jetzt wieder raus.
Ja, ja.
Nicht nur wir.
Aber also ich würde mich ganz kurz gerne nochmal gegen das Wort exotisch wehren. Das finde ich eigentlich ganz grauenvoll, gerade in einer Stadt wie Berlin. Ist jemand mit dunkler Hautfarbe nicht exotisch überhaupt? Also sie ist halt einfach, sie ist halt eine schwarze Frau, und da denkt man sofort, das ist, glaube ich, das, worauf du hinaus wolltest, ja, die muss ja Soul singen oder so. Und da ist sie auch oft in diese Schublade gesteckt worden, und das finde ich eben gut, dass sie darüber hinweggeht. Die macht überhaupt wahnsinnig viel richtig auf diesem Album, und das Einzige, was ein bisschen bescheuert ist, ist wirklich dieser Titel. Future Deutsche Welle. Das andererseits funktioniert es aber auch wieder, weil es ist so beknackt, dass es sofort hängen bleibt und man dadurch auch wieder Aufmerksamkeit bekommt. Und
ich wurde aufmerksam über ein Video, das mir zugespielt wurde, nämlich als Noisy eine ganze Seite über unter die Überschrift Future Deutsche Welle gestellt. Da gibt es nämlich noch ein paar andere Figuren, die teilweise auch hier in dieser Sendung gesprochen wurden. Mine oder auch Teasy, die da mit hingehören. Jung und schön ist der Song. Und das fand ich maßlos brillant, nämlich eine Raver-Crowd, die ausschließlich aus Leuten bestand, über 70 und also toll fotografiert und eine grandiose Idee, nämlich die Antwort auf die Frage, wer liebt uns noch, wenn wir nicht mehr jung und schön sind? Auch wieder einer der Songs des Jahres, wie ich finde.
Absolut.
Solange die Sonne dabei zuschaut, haut Feuer in Fett. Wer liebt uns, wenn wir nicht mehr jung und schön sind und wild sind?
Jung und schön, Larry aus ihrer Platte Future Deutsche Welle. Wir hatten vor der Sendung zusammengestanden und fast schon beschlossen, dass wir vier zusammen in eine Alters-WG mal dann bald, also nächste Woche ziehen wollen. Insofern ist unser Problem dann schon fast gelöst, auf die Antwort auf diese Frage. Ich hatte kürzlich zu tun mit zwei der fantastischen vier, die ich an anderer Stelle mal interviewt habe, hatte dann deren Album 25 natürlich auch gehört. Die sind ungefähr auch mein Alter. Also auf jeden Fall meine Generation. Und ich war wirklich ein bisschen irritiert darüber, dass die Fantastischen Vier, in deren Vorprogramm Larry ja unterwegs ist, glaube ich im Moment immer noch, mir absolut nichts zu sagen haben. Ich finde sie nicht lustig, wenn sie versuchen, lustig zu sein. Ihre Bestätigung, dass sie ja immer noch da sind und also in den Songs wird das ja auch oft erzählt, dass sie halt immer noch so richtig toll dabei sind und so, interessiert mich nicht. Es gibt keine Geschichte auf diesem Album der Fantastischen Vier, das mich in irgendeiner Weise berührt hat. Jetzt ist diese Dame hier mit ihren Geschichten, die mich ganz oft sehr berührt haben. Also dieses Stück zum Beispiel, System, es gibt noch ein paar andere und da war ich echt ein bisschen irritiert, dachte, wie kann denn das sein? Also dass die Songs hat, die mich älteren Menschen anrühren.
Aber ist das nicht vielleicht auch der Grund, warum dieses Album sich eben nicht so gut verkauft hat? Weil es ein Song eigentlich ist, der uns eher so interessiert. Das ist ja dieses alte Ding, ne? Jugendliche müssten sich theoretisch, für die ist das Thema Rente eigentlich das wichtigste Thema überhaupt. Viel wichtiger als für uns. Aber die interessieren sich halt nicht für Rente, weil das ist so unglaublich weit weg. Und genauso als ich 20 war oder so, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich mal alt sein werde. Da denkt man in dem Alter nicht drüber nach, sondern lebt man im Hier und Jetzt. Und dann so dieser Vorblick, wer soll sich mal um uns kümmern oder wer soll uns schön finden, wenn wir alt sind, ist vielleicht eigentlich gar nicht so ein Thema.
Ja, es gibt so ein paar Sachen, die wirklich sehr dazwischen sind. Also System ist ja so dieses eine Geschichte, die ich dahin interpretiere, dass die Protagonistin zusammen ist mit jemandem, der offensichtlich an einer harten Depression leidet und das ist schwierig, in dem Versuch da irgendwie mit klarzukommen. Aber trotzdem kann sie ihn nicht richtig loswerden, aber sie weiß, er oder sie muss raus aus dem System. Wir hören gleich Hollywood, das ist ein Lied, was mich maßlos irritiert hat, weil irgendwann wird ja klar, das ist eine 13-Jährige, die mit einem Typen im Auto durch die Nacht fährt und sie beschreibt sich dann auch mit kurzem Kleidchen, Lippenstift von der Mama und
heute bin ich erwachsen.
Heute genau, bin ich erwachsen bin ich nicht mehr 13. So alleine würde ich so nirgendwo reinkommen, aber mit diesem Typen an der Seite. Das ist ziemlich krass bis dahin, dass ich mich heute beim Wiederhören nochmal gefragt habe, weil sie singt irgendwann im Himmel muss man nicht 18 sein. Und wo ich mich dann frage, ist das, knallen die dann irgendwann vor einen Baum noch oder so? Das ist eine unglaublich gut erzählte Geschichte, finde ich, die so ganz viele Ebenen hat, die sehr tief in den Keller gehen. Und das ist vielleicht wirklich zu heavy. Das wollen die Kiddies nicht hören und die Alten können mit der Musik wahrscheinlich nichts anfangen. Aber ich finde es grandios.
Die knallen doch nicht vor einen Baum.
Also habe ich das auch verstanden.
Ich habe das so verstanden, dass der Himmel so dass es so was Orgastisches hat. Also in dem Club und dann später im Bett, so, also...
Aber vielleicht ist es gerade mit Absicht so doppeldeutig.
Ja,
also.
Wahrscheinlich.
Ja, muss es vielleicht auch, weiß nicht, weil sonst ist es justiziabel, keine Ahnung.
Aber es ist halt so eine Lolita-Fantasie aus der Perspektive der Lolita beschrieben.
Ja, aber das ist super erzählt, finde ich. Und wer bringt das? Also, klasse.
Ja, sind wir uns eigentlich wieder nochmal viermal hit. Ja.
Gut, also Lissa kann jetzt vielleicht noch sagen, dass Doppelpunkt...
Was?
Nicht alles auf der Platte so toll ist.
Ach so, ja, das stimmt. Ich finde, da sind so ein paar Songs, die fallen extrem ab. Mhm. Sind auch ganz schön viele. Also vier weniger, dann wäre es richtig, richtig rund.
Dass vielleicht in so ein paar Jahren, wenn man da nochmal reinhören sollte, dass man vielleicht, also so diese Begriffe wie Selfie und sowas, die sind ja schon so im Hier und Jetzt. Vielleicht redet da in 5 Jahren überhaupt niemand mehr über ein Selfie oder so und wundert sich, dass darüber mal Songs gemacht wurden oder dass das in Songs aufgetaucht ist.
Also zum Beispiel auch, das stimmt, im Vergleich zu Kate Tempest, wo ich mir sicher bin, wenn ich das in 5 Jahren auflege, werde ich genauso begeistert sein, wie ich jetzt bin. Da bin ich mir bei Larry auch nicht sicher.
Ach naja, muss ja auch nicht sein. Dafür ist es ja auch Popmusik. Heute hui, morgen egal.
Klar, ja.
So, und jetzt gibt's dieses Lied, Hollywood, Larry.
Du hast das Auto. Ich hab den Plan.
Kirchenorgel.
Jetzt ist sie auf der anderen Seite angekommen. Verdammt, also, du hast recht. Oh Gott.
Die Interpretationsklasse ist jetzt eröffnet für Sie zu Hause, Sie im Soundcheck lauschen. Um was geht es in diesem Song, beziehungsweise ist der Himmel ein orgiastischer oder ist der Himmel erreicht, indem das Auto des deutlich älteren Herrn, der die 13-Jährige durch die Gegend fährt, sich um einen Baum wickelt, mutmaßlich beim Baum an einer Brandenburger Landstraße oder in sonstiger Provinzsituation. Der Rückblicks-Soundcheck. 30 Alben sind gelandet auf der Longlist. Das ist noch mehr, glaube ich, als im Jahr zuvor. Kann das sein?
Ich glaube, da waren
als Statistikerin.
Ich glaube es.
26 waren es, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall unter 30 letztes Jahr.
Und wenn man mal auf die Liste schaut, das hat alles schon seine Richtigkeit. Also und vor allem sind eine Menge sehr, sehr guter Alben nicht auf dieser Liste gelandet, weil es immer wieder Leute gab, die meinten, nein, es darf nicht, Mine doch nicht viel. Also Mine hätte auch gerne auf dieser Liste stehen können, zum Beispiel mit ihrem Debütalbum. Drauf aber ist Materia mit Zum Glück in die Zukunft 2. Steht, wenn man so will, für den wahnsinnigen, anhaltenden Erfolg deutschen Hip-Hops in diesem Land. Jede Woche oder alle 14 Tage gab es ein neues Album, das mindestens Top 10 ging. Und auch ein Phänomen, die etwas älter gewordenen Rabauken, die dann plötzlich auch mal ganz warmherzig werden können, wenn sie zum Beispiel vom ersten Kind erzählen, wie es auf die Welt kommt. Hier kommt Louis, Materia.
Sie ist eingeschlafen, braucht Ruhe, ich mach die Tür leise zu, steh allein auf weitem Flur. Weißer Stuhl, doch halt's hier nicht aus, renn raus, hol Papierstift, schreib das hier auf.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. Tja, das waren die Alanas. Worship the Sun ist in diesem Jahr erschienen, ihr zweites Album. Artifact ist das Stück und es ist vielleicht gar nicht so toll wie das erste Alanas-Album gewesen, aber wundersamerweise hat es die 4x-Hit-Wertung in diesem Soundcheck hier bekommen. Ich glaube, dass die Gäste damals in der Sendung schlichtweg Angst hatten, dass ich meinen 45er auf den Tisch lege und...
Die lag doch schon auf dem Tisch. Die hatten Angst, dass du die abfeuerst.
Trotzdem, es war natürlich eine Weiterentwicklung der Alalas gewesen, hin zu anderen Sounds auch wenn dieses Stück gerade an das erste Album erinnert. Herzlich willkommen hier zum Soundcheck auf Radio 1, der letzten Ausgabe in diesem Jahr, muss man vielleicht auch nochmal sagen. Nächste Woche gibt's keinen Soundcheck. Und heute zu Gast Elissa Hirsemann, Martin Böttcher, Nadine Lange vom Tagesspiegel. Sage ich immer gerne wieder mal.
Ja, und, kannst du mal machen. Ne?
Mein Name ist Andreas Müller. Und es kommt jetzt eine Geschichte, wie sie nur das Leben schreiben kann. Es war Sommer, es war Fußball-Weltmeisterschaft und ich hatte viel zu tun. Ich saß abends am Schreibtisch bei geöffnetem Fenster und lauschte dem Treiben auf der Straße und arbeitete schwer. Da bekam ich eine SMS von Nadine Lange, nämlich.
Ja.
In der SMS stand, du musst sofort ins Soulcat kommen, denn Auerbach legt auf. Ich so, man muss sich vorstellen, also Stress, eigentlich lieber Fußball gucken und überhaupt, dann kommt so eine SMS, also Nadine. Das ist nicht witzig, dachte ich so. Schrieb dementsprechend zurück, aber die SMSin hörte nicht auf, bis sie dann in der vierten SMS verriet, es steht auch im Internet.
Erst dann, weißt du, mir nicht glauben, ne? Aber ja.
Im Internet glaube ich alles.
Ja.
Und habe dann gegoogelt schnell und tatsächlich stand dann auf der Website vom Soulcat, jener fantastischen Soul-Kneipe in der Panierstraße in Berliner Köln, dass Dan Auerbach und den zweiten Namen habe ich vergessen, auflegten. Und Nadine hatte mir auch versichert, das ist Dan Auerbach. Und so schwang ich mich aufs Rad, fuhr hin und tatsächlich, es war Dan Auerbach und sein Tourbassist, der Black Keys Tourbassist, der in R&B-Sammlerkreisen, also altem R&B und Soul bekannt zu sein scheint. Denn einer, der am Tresen stand, war nur wegen ihm gekommen und nicht wegen Dan Auerbach. Also man legte kratzige, uralte Scheiben auf und das Stunde für Stunde für Stunde. Das Ganze hat noch eine Geschichte. Man kennt sich aus alten Zeiten, als die Black Keys noch vor 100 Leuten im Mud Club spielten, gab es da schon Verbindungen hin. Und die hatten mal versprochen, beim nächsten Berlin-Konzert aufzulegen nach der Show, weil man hat ja sonst nichts zu tun. Dummerweise war das nächste Berlin-Konzert vor 9000 Leuten in der Arena und man hatte da noch was zu tun, zum Beispiel den Soundcheck Award entgegenzunehmen für El Camino.
Das war ja vorher.
Ja, und haben sie sich auch noch entschuldigt. Auf jeden Fall an diesem Abend off hat Dan Auerbach da aufgelegt und hat sich gut die Kante gegeben, glaube ich. Wir haben Fotos dann gemacht, uns unterhalten. Nein, er hat kein Wort mit mir geredet. Der konnte sich nicht mal an mich erinnern. Aber egal, es war ein toller Abend. Und warum ich das überhaupt erzähle? Ich erzähle das, weil die Black Keys in den jetzt schon 12, 13 Jahren, 14 vielleicht, ihres Bestehens eigentlich immer die gleichen geblieben sind. Sie haben ein Down-to-Earth-Feeling. Sie sind so Neuro-Bullshit-Typen. Sie haben angefangen, diesen krachigen Garagen-Blues-Rock zu spielen, indem sie einerseits ihre großen Vorbilder aus dem nördlichen Mississippi halt huldigten. Also das ist ein anderer Blues, als er im Delta gespielt wird, nämlich anarchisch, brutal, laut und ohne Bass vor allem. Also meistens Schlagzeug und zwei Gitarristen, die rumdröhnen. Und zum anderen eben den Krach, den so Bands wie Blue Cheer in den 60er Jahren gemacht haben. Das ist so das, wo sie herkamen. Und eigentlich hat sich das nie verändert. Außer, dass die Produktionsbedingungen besser wurden und dass sie mehr das, was sie als Songschreiber können, verwirklichen konnten. El Camino war dieses Monsteralbum und dem musste man jetzt was Neues hinterherfügen irgendwie. Und das Ding hieß dann Turn Blue, am 9. Mai erschienen. Und da gab es dann schon vorab eine Menge zu lesen, nämlich Rosenkrieg, Scheidung, Patrick Carney, der Schlagzeuger, war schon geschieden, jetzt war Dan Auerbach dran. Aber anders als so üblich Celebrity-mäßig gab es keine Äußerungen von ihm. Dafür gab es diese Platte und auf der wird eigentlich alles erzählt, was da gelaufen ist. Und das muss ein ziemlich schmerzhafter Prozess gewesen sein. Was klar war, der Blues war immer noch da, aber auch natürlich durch den Produzenten Danger Mouse, der auf dem Album als übrigens drittes Mitglied ja geführt wird, also das heißt The Black Keys A und dann stehen da halt drei Namen, ist eben dieser Psychedelic-Pop-Aspekt auch wichtig geworden. Das achte Album in einer Reihe großartiger Alben und dementsprechend auch die völlig zu Recht viermal Hit-Wertung. Und hier kommt das ein erstes Stück aus diesem Album und das ist dann eben programmatisch Year in Review, also das Jahr im Rückblick, Black Keys. Ja, ein Sample war auch, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt hier auf einem Black Keys Album zu hören. Auf dem 8. Turn Blue, Year in Review. Und das steht im Tagesspiegel heute von mir hingeschrieben. Die beste traditionelle Rockmusik, jedenfalls auf so einem erfolgreichen Level, wurde 2014 von den Black Keys gespielt. Und ich stehe nach wie vor dazu, ja, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Was für eine Platte.
Ja, Und vor allen Dingen auch wirklich, es ist schon seit Jahren jetzt die einzige Rockband, die irgendwie mir interessant erscheint. Und da kackt alles andere wirklich ziemlich dagegen ab. Und ich kann auch gut verstehen, dass der liebe Jack White so eifersüchtig ist und immer auf den Auerbach schimpft und so weiter. Aber weil er hat auch ein tolles Album rausgebracht eigentlich dieses Jahr. Aber dummerweise wurde es komplett überstrahlt von den Black Keys. Und gerade dieser Hass von dieser hohen Stelle zeigt an, dass die im Moment on top of the game sind. Und Dan Auerbach hat dieses Jahr auch noch dazu, muss man ja auch nochmal erwähnen, dass nicht wirklich schlechte, sondern sehr bedenkenswerte Lana Del Rey Album produziert. Mhm. Und wo einer der besten Songs des Jahres drauf ist, meiner Meinung nach West Coast. Und der Mann hat einfach gerade seine goldenen 5-6 Jahre und wahrscheinlich schaffen sie es auch wieder auf die Shortlist, weil die sind unser Dauergast auf der Shortlist vom Soundcheck Award. Und natürlich mit Recht.
Das ist so krass, weil die haben so einen unglaublichen Groove, so dass selbst ein Song, ich meine, die schreiben ja tolle Songs, das kommt noch dazu, aber natürlich haben die auch mal einen schlechten, oder was heißt einen schlechten, nicht so starken Song, aber weil die sofort in so einen Groove kommen, fällt das gar nicht weiter auf. Man wirbt trotzdem sofort mit dem Kopf mit und ich glaube, dass, ich meine, Jack White hat auch tolle Songs und so, aber die funktionieren auf eine völlig andere Art und Weise.
Ja, fand ich auch. Also die gab es ja auch hier große Diskussionen damals, als Lazaretto erschien, wo ich auch gesagt habe, wo sind die Songs? Also da ist eine hohe Intensität, da ist eine große Wut, da ist ein wahnsinniges Stilbewusstsein natürlich, aber da ist so gar nichts hängen geblieben von dieser Platte. Und hier hast du, was ich im Vorgespräch vor dieser Sendung gesagt habe, den beiden Kollegen, jeder dieser Tracks kann auf eine Playlist. Das ist einfach, wo gibt's denn sowas?
Ja, und mit Fever ist auch noch ein super Hit dabei, wo man denkt so, oh, MGMT sind wieder da mit diesem kleinen Orgelmotiv, wo man sofort das nicht mehr aus dem Ohr kriegt. Das kommt dann eben auch noch so als Sahne-Klacks obendrauf. Super.
Fever, da habe ich mich ja erschrocken. Das war die erste Single, dachte ich so, oh Gott, was ist denn jetzt mit denen los?
Pop halt.
Ja, aber also so Pop, wie ich ihn nicht so mag. Ich muss sagen, für mich war dieses Black Keys Album eins der schwächeren.
Du machst es irgendwie madig, habe ich das Gefühl.
Ja.
Warum?
Weil es so ist. Also ich komme einfach nicht von diesem Brothers Album los. Mhm. Das war für mich das Allergrößte und seitdem geht's nicht wirklich bergab, aber es wird nicht mehr besser.
Mhm. Ich weiß nicht. Also dieser Fluss von großen Pop-Songs hier. Natürlich ist da kein Lonely Boy drauf oder so oder kein Tighten Up oder was weiß ich. Aber das ist trotzdem.
Trotzdem sind das total. Das sind alle irgendwie Hits. Also wenn du meinst, die kann man auf jede Playlist alle Songs packen und so. Das sind irgendwie Hits. Also auch wenn es vielleicht nicht so eine Überhits sind, die dann vielleicht noch so als weltweite Hymnen funktionieren würden oder so. Mhm. Aber
außerdem ist eben diese krasse Geschichte dahinter. Also es ist tatsächlich dieses Verarbeiten dieses Rosenkriegs und da werden ganz schön harte Sachen teilweise auch gesagt, so wie zum Beispiel in diesem Song, der nochmal sehr stark die Blues-Vergangenheit der Band zitiert. Ja, Nadine, du hebst den Finger?
Ja, ich heb den Finger, weil man muss jetzt nicht zu sehr weinen, weil also Dan Auerbach haben wir ja auch gesehen im Soulcat, ist schon wieder so relativ drüber hinweg. An seiner Seite sah man doch auch eine recht ansehnliche junge Frau, die offenbar nicht nur Groupie war oder jedenfalls, also er wirkte nicht so, wie er am Boden zerstört und von Liebeskummer in den Boden gerammt.
Er hat ja nicht den Liebeskummer, er hat ja ganz andere Probleme mit seiner Ex. Also,
es hörte sich aber doch schon so an. Er singt doch dann manchmal so, ach ja, ich denke mal, du machst gar nichts dabei, machst so, wenn du weg bist, wenn ich weg bin, ganz krasse Sachen und so. Ah. Also so,
Aber ich glaube, das ist eher so ein Aufrechnen. Ich glaube nicht, dass er noch darunter gelitten hat. Der war froh, dass sie mal weg war.
Naja, okay.
Und hier sagt er zum Beispiel, wenn du dich wie ein Clown verhalten willst, dann mach doch. It's up to you now. It's up to you now. The Black Keys aus ihrer Platte Turn Blue im Mai dieses Jahres mit 4-mal Hit bedacht und somit auf der Longlist für den Soundcheck Award. Könnte eben, Nadine hat es angedeutet, tatsächlich auch wieder auf die Shortlist kommen. Mhm. Aber es wird ein spannendes Rennen, glaube ich, für den Award, weil sehr viel unterschiedliches Material diesmal dabei ist. Und ja, wir sind gespannt. Anfang Januar übrigens ist dann die Verkündung, nachdem die Jury gesessen hat. Und ich kann schon verraten, am 2. Januar wird Jürgen König einen Sondersoundcheck machen, in dem er nämlich alle Longlist-Kandidaten nochmal spielt. Jeweils einen Track. Kann man sich nochmal hineinbegeben. 2. Januar.
Sehr gut.
Ja, gibt's noch was zu sagen eigentlich? Tournee steht an, ich habe eben gesagt, dieses Down to Earth, was mir halt so gut gefällt. Die hatten eine Festivaltour letzten Sommer und haben sich total aufgeregt über die Situation. Backstage würden irgendwelche Leute rumlümmeln mit irgendwelchen Champagnerflaschen und teuren Frauen, die nichts mit der Musik zu tun hätten. Das wäre ihnen total auf die Nerven gegangen, aber sie hätten es ja nicht ändern können, weil waren halt Festivalsachen und sie hätten sich dann schon auf ihre eigene große Tour gefreut, weil dann haben sie Backstage das Sagen und da sind dann nur Leute, die was mit Musik zu tun haben oder irgendwie Friends and Family sind. Solche Äußerungen, sowas, das finde ich halt sehr angenehm. Ich finde, das ist auch dann in der Musik wieder zu finden. Es gibt sicherlich, wenn man so will, interessantere Rockbands irgendwo im Underground oder so, aber diese Verbindung aus so einer Tradition, aus so einer wirklich großen, aus so einem großen Formvollverständnis, diese wirklich fantastische Zusammenarbeit mit Danger Mouse, also da kommt einfach sehr, sehr viel zusammen.
Es ist übrigens auch ganz interessant, wenn man sich das Broken Bells Album nochmal anhört, so in Kombination mit dem, was ja Danger Mouse anderes Projekt ist, das eigentlich auch sehr stark war, gerade der Anfang von diesem Album und wo man so ein bisschen so Korrespondenzen irgendwie feststellen kann und wo man dann auch wieder denkt, ja, der macht schon ziemlich viel bei den Black Keys. Das vergisst man vielleicht manchmal. Aber
nee, das ist wirklich das Album, wo man Danger Mouse am allermeisten raushört.
Ja, das ist eigentlich poppige, sein Album. Der poppige Aspekt eben daran.
Klar, weil man denkt immer, weil der Nauerbach auch so viele andere Sachen produziert, dass er auch bei der eigenen Band eigentlich die Zügel so in der Hand hat. Und ich glaube auch nicht, dass er sich die komplett aus der Hand nehmen lässt.
Ja, nee, wie gesagt, er ist dann Teil der Band tatsächlich im Studio, entwickeln das zusammen. Aber das ist, glaube ich, auch das sein Geschick zu sagen, also wenn ich hier so sehr auf meine eigenen Sachen gucke, dann brauche ich ein Korrektiv, was viele eben nicht haben. Und es gibt eben viele Sachen, die dann eben auch schief gehen, also bei anderen Acts. Und wenn er dann der Regisseur ist, dann hat er eben den Draufblick bei anderen Leuten. Und wenn man sich das, ich habe mir das mal kürzlich angeguckt auf so einer Website, was der alles produziert, also schon vor auch dem ganz großen Erfolg, das ist wirklich schon beachtlich, also sehr interessant.
Ich finde es ja fast ganz schön, dass es jetzt so ein bisschen ruhiger um ihn geworden ist, weil ich hatte zwischenzeitlich so diesen Timbaland
ja, man dachte,
Faktor.
Wo nimmt der aber auch die Zeit her?
Oh,
ne?
Was ja, und alles, und dann ist was er wieder bei damit drei auf
heißt, woher nimmt er die Zeit? Das sind einfach fleißige Menschen. Die gehen halt morgens zur Arbeit und sind nicht den ganzen Tag im Drogenrausch. Diese Zeiten sind offensichtlich für manche Musiker vorbei.
Klar, also wenn man sich ein bisschen konzentriert. Kreative Aufgabe und manchmal ist das mit der Kreativität, weiß ich nicht, also vielleicht kann er das, die so auf Knopfdruck irgendwie rausholen oder sowas, aber eigentlich muss man ja manchmal auch so ein bisschen auf Inspiration warten.
Ich nicht. Bullet in the Brain hören wir. Bullet in the Brain, The Black Keys, live am 20. Februar in Berlin in der Max-Schmeling-Halle und wahrscheinlich im Anschluss.
Naja, weiß man ja nicht.
Dan Auerbach als DJ im Soulcat in der Panierstraße in Neukölln. Kann alles sein, ich arbeite. Der 20. ist ein Freitag, somit Soundcheck-Abend.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Außerdem habe ich schon mal ein Dan Auerbach-Foto. Hast du eigentlich eins gemacht, Nadine?
Nee. Ich war zu schüchtern.
Naja, du wärst auch zu schüchtern gewesen.
Ja, ich war dann aber nach Stunden so angeheitert.
Genau, als Elisa dann kam und geholfen hat, ne, ja. Dann ging's. Da war ich schon weg. Naja.
Ja, und?
Ja, du grinst ganz schön Panne auf dem Bild.
Kann ich bestätigen.
Na gut. Eine haben wir noch und in dieser Rückblickssendung auf die Longlist des Soundcheck gibt's jetzt Jungle. Bitte, Martin.
krass. Muss ich mal voranschicken. Mich interessieren die beiden, die hinter Jungle stehen, zwei Typen aus London, als Personen so überhaupt nicht. Sondern mich interessiert eigentlich nur diese Musik auf diesem Album. Ich will nichts über die wissen, mich interessiert nicht die Entstehungsgeschichte dieses Albums eigentlich, sondern mich haben in diesem Falle, und deshalb ist es für mich das Album des Jahres, für mich persönlich, nur die Songs interessiert. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, auf diesem Album Jungle von Jungle gibt es Musik, die ist so aufgeräumt wie ein japanisches Zen-Kloster, ähnlich durchstrukturiert und zurückgenommen. Gleichzeitig ist das Musik, wie wir sie nur aus bestimmten Orten, wie sie nur aus bestimmten Orten kommen kann, in diesem Fall eben aus London. Es ist vermutlich gar nicht so, dass man einfach nur jede Menge YouTube-Videos gucken muss, studieren muss, um sich dann aus dem alten Elektro-Funk und Synthie-Pop so eine schöne Neugestaltung zurechtzubasteln, sondern, und ich glaube, das ist hier passiert, manchmal muss man tief in diese Materie eintauchen, viel tiefer als so ein YouTube-Archiv einem das überhaupt zugesteht, und dann darin aufgehen und so eine Essenz der Musik aufspüren. Und das haben diese beiden Freunde, man kann ja ihren Namen trotzdem mal sagen, Tom McFarland und Josh Lloyd Watson, offenbar getan. Gleichzeitig gab es, bevor dieses Album erschienen ist, ein paar sehr schöne, neugierig machende Videos, die nichts darüber verrieten, wer hier eigentlich an diesen Songs rumgeschraubt hat. Das war dann also Erwartungshaltung plus endlich Erwartung erfüllt, richtig gute Lieder, glatt polierte Oberfläche, glaube ich, so richtig mit Absicht auch. Das auf jeden Fall, aber eben auch eine ganz klare ästhetische Vorstellung. Dieser Funk hat so gar nichts Abgedrehtes, aber ich finde nicht, dass dieser Platte irgendwas fehlt.
Right on time, back by the beach. Still gonna bring the heat.
Jungle, The Heat aus diesem Album, das wahrscheinlich nach Jungle benannt ist. Gibt ja den alten Streit, wenn nichts draufsteht, hat die Platte dann einen Titel oder nicht. Ne?
Ja.
Aber egal.
Heißt Jungle. Fertig.
Ich muss sagen, diese Platte hat mich erschreckt. Also ich bin wirklich überwältigt, so dermaßen überwältigt gewesen von diesem Ding, dass ich konnte es kaum richtig hören, weil in jeder Sekunde denkst du, richtig, super, geil, genau, das ist genau das Ding, genau da so, das kennen die auch, Wahnsinn. Und so geht das halt von vorne bis hinten. Und dann gibt's ja auch noch diesen monströsen Hit Busy Earning, der einen dann wirklich komplett ins Koma versetzt irgendwo oder in den Bliss oder was auch immer. Unfassbar, unfucking fassbar.
Ja. Diese Basslinien, die da spielen und so, also unglaublich funky halt auf eine gewisse Art und Weise.
Ich finde ja, das Video zu dem Song, der gerade lief, The Heat, der ist irgendwie so eine super Metapher auf das, was in der Musik passiert. Da fahren zwei Typen Rollschuh, haben beide dieselben Trainingsanzüge an und es fließt halt alles so und es sieht so mega mühelos und geil aus und jeder, der schon mal Rollschuh gefahren ist, weiß, dass man eigentlich die ganze Zeit nur aufs Maul fliegt, wenn man das nicht so kann wie die, aber es sieht halt so mühelos aus und so ist es mit der Musik. Es ist so, das klingt so, als könnte jeder das, weil es halt irgendwie alles so fließt und poppig ist und schön und aber das kann halt wirklich nicht jeder. Das können die wenigsten.
Trotzdem haben natürlich alle das Album Girl von Pharrell gekauft und nicht dieses, ne?
Ja, selber schuld. Also dabei war das ja, es kam ja im Sommer raus, es war ein perfektes Sommeralbum und es funktioniert jetzt ja immer noch. Jetzt ist es wie so ein Glückskeks, den man nochmal so reinschmeißen kann und es glitzert und funkelt immer noch wundervoll. Was mir allerdings jetzt auch nochmal aufgefallen ist, ich hatte es dann eine Weile nicht gehört, es ist doch alles auch recht ähnlich. Mhm. Also ich meine, er singt immer in diesem Falsett. Ich habe das Gefühl, diese Sounds und diese Harmonie, hatten wir die nicht gerade schon mal? Aber auf der anderen Seite ist das auch gerade das Coole. Man kann das ganze Album nämlich einmal so durchlaufen lassen und man ist dann in so einem lustigen Mirrorball-Himmel und fühlt sich ganz wohl.
Ja, aber das ist doch genau das. Ich meine, Currywurst ist auch immer ähnlich. Und wenn du eine gute Bude hast, dann gehst du immer dahin und willst immer genau diese Currywurst haben.
Aber du isst halt nicht 12 Currywurste hintereinander, ne?
Könnte ich aber. Also theoretisch.
Ja. Ich meine, weil das stimmt natürlich, was Nadine sagt, ne? Da gibt es nicht große Ausschläge, so weder nach unten, dass dann sowas ganz Langsames ist oder was ganz Energisches oder so, sondern wird so eine, das Energielevel bleibt mehr oder weniger auf dem gleichen Punkt so. Und ich habe ja auch gedacht, ganz am Anfang, als ich dieses Album so hatte, dass ganz zum Schluss die letzten beiden Songs eigentlich die ersten beiden Songs sind, nur in so ein bisschen anderen Remix. Und musste dann nochmal raufgucken und feststellen, nee, das sind wirklich eigenständige neue Songs.
Also für mich ist es wie ein perfektes DJ-Set.
Ja, klar. Na, das auf jeden Fall.
Jungle, Son of a Gun, hier im Longlist Soundcheck auf Radio 1. Ja, Martin, was war denn los in der Tanzmusik 2014? FX Twin hat ein neues Album gemacht. Wieso hat das eigentlich hier keine Firma Hit bekommen?
Weiß ich gar nicht.
Ich glaube, Helmut Heimann war in der Sendung.
Irgendjemand, genau. Ja, Helmut hat, glaube ich, gesagt, das gefällt ihm nicht oder er versteht es nicht.
Bin
oder
ich
so.
Bei Helmut, das wurde so überhyped. Da waren alle Musikjournalisten nur so, ach, den fanden wir immer super und jetzt macht er mir was, ach, ganz toll.
Ja, aber in seiner Abgedrehtheit, so fand ich den FX Twin schon auch für dieses Jahr irgendwie herausragend. So einfach.
Ja, aber war da was dieses Jahr?
Das war das Jahr der Ärsche, haben wir noch schon festgestellt.
Auf R haben wir das festgestellt.
Oh,
das
Entschuldigung.
Das würden wir den Hörerinnen und Hörern ja so nie...
In der elektronischen Tanzmusik hat der Arsch aber an sich nicht so eine große Rolle gespielt.
Ne? Aber in der Popmusik.
Vocals haben wieder eine Rolle gespielt.
Echt?
Also sowohl in der House-Music gab es extrem viele Vocal-Sachen. Was ganz inflationär in diesem Jahr passiert ist, war so diese Verpoppung und Versoftung der House-Music. So Stichwort Robin Schulz, auch so ein bisschen Fritz Kalkbrenner, sage ich jetzt mal, einfach so stellvertretend für dieses einfach ja, so ein bisschen gefälliger Gesang, den Bass sehr soft machen und trotzdem Viervierteltakt und so zum Teil auch sehr hart am Kitsch dran. Das hat eine Rolle gespielt. Selbst bei den Techno-Tracks, also die beliebtesten Techno-Tracks, eigentlich ja so ein Keller-Techno, hatten auf einmal wieder Vocals drinne. Mhm. Also man kann ja fast sagen, 20 Jahre lang ohne Vocals ausgekommen und auf einmal ist es wieder da. Und dann gab es aber auch so eine Gegenbewegung. Zum Beispiel Andy Stott aus Manchester hat ganz düstere Sachen gemacht, wo man wirklich dachte, wo kommt das jetzt her? Diese Düsterheit, die hat man doch eigentlich schon überwunden. So.
The Bug hat ein herausragendes Album gemacht, das leider hier auch keine Firma Hit bekommen hat. Das war, glaube ich, da hast du mich vertreten, Alissa, in der Sendung.
Und
Du hast die Knarre nicht mitgenommen. Es wäre angezeigt gewesen, die zu ziehen in der Sendung.
Ich bin ja eher für Waterboarding, musikalisch und mit Helene Fischer.
Mit Helene Fischer.
Ja.
Wieder Nummer 1 übrigens in Deutschland. Und es gab ganz tolle Helene Fischer House Remixe.
Es gab so einen krassen Remix, ne? Wo fast noch so Dubstep-Effekte drin waren und sowas. Aber das war trotzdem unterm Strich scheiße, weil ihre Stimme nach wie vor, mit der Stimme wurde gar nicht viel gemacht.
Wir waren ja zusammen beim Konzert von Helene.
Für mich war es furchtbar.
Mit dem Kollegen Jens Balzer. Es war sowas wie Waterboarding vielleicht. das hat Erfolg. Gut, wie auch immer. Ja, nee, es war tatsächlich die Frage, also weil wo steht das, diese Musik von Jungle? Es gab ja keinen oder wahrscheinlich keinen Sound des Jahres 2014, oder? Oder war das noch, David Guetta hat kürzlich so ein Doppelalbum veröffentlicht.
Ja,
aber ist das der Sound?
Nein, der spielt doch in dem Sinne, also so jetzt als Ikone oder sowas spielt er ja gar keine Rolle. Ne? Verkaufsmäßig mag das ja alles noch was bedeuten, aber so dass sich da Leute dran orientieren und so sein wollen wie David Guetta oder so Musik machen wollen wie David Guetta, ich glaube, das stimmt so nicht.
Ne? Nee, es bleibt also unübersichtlich. Da kann man nur mit Jungle sprechen. Lucky I got what I want. Lucky I got what I want. Jungle. Und die Frage ist schon im Netz, ja, in der wunderbaren Community Andreas Müller Soundcheck auf Facebook gestellt worden. Wie finde ich die im Netz? Mein Tipp, Jungle eingeben oder Jungle Band.
Ja.
Zack, ist alles da, was man wissen könnte. Ja, wir sind dann am Ende. Und es ist ja dann doch ein wenig melancholisch. Es ist der letzte Soundcheck in diesem Jahr. Nächste Woche gibt's keinen. Am 16. Januar erst wird der nächste reguläre Soundcheck wieder auf Sendung sein. Das alles hat seine Gründe.
Wir machen Winterschlaf.
Ja, zwangsweise.
Obwohl es gar nicht kalt genug ist dafür.
Aber dennoch, kurz in die Runde. Elissa, dein Album des Jahres.
K-Tempest.
Martin.
Tja, Andy Stott, den schon erwähnten Manchester-Produzenten.
K-Tempest.
Stefan, was hast du?
Jungle.
Jungle, sagt er.
Nice.
Cool.
Und du?
Ich weiß es nicht.
Helene Fischer?
Nee, Helene ist für mich seit diesem Konzert gestorben, ehrlich gesagt.
Oh, du bist so hart.
Ja. Nee, ich tendiere momentan tatsächlich zu Tony Allen Film of Life, weil mir das gezeigt hat, dass man mit Anfang 70 einfach nochmal einen drauflegen kann auf eine gewaltige Historie. Ich meine, was hat der Mann, der hat den Afrobeat quasi erfunden, zusammen mit Fela Kuti. Also Fela hat natürlich immer behauptet, er war's, aber der Beat macht die Musik in jedem Fall.
Das heißt ja auch Afrobeat.
Eben. Ist durch schwerste Zeiten gegangen. Mit Damon Albarn ist er wieder zum Lichte empor gestiegen und macht dann so ein Album, auf dem eigentlich auch alles richtig ist. Also thematisch, musikalisch. Wühlt nicht einfach. Afrobeat ist total angesagt im Moment. Gerade in den USA könnte da mit dem straighten Zeug sehr viel Geld verdienen und macht aber ein Album, das viel, viel mehr bietet. Und das hat mich schwer beeindruckt. Schwer beeindruckt. Aber es war viel toll. Dean Blunt finde ich auch toll.
Es war ein gutes Musikjahr. Ja. Das sollten wir festhalten.
Ich finde aber auch Der Mann gut.
Ja.
Mit Wir sind der Mann. Das gibt's jetzt noch am Ende dieser Sendung. Es geht ja gleich weiter mit Jürgen König und Lost in Music. Danke an Elissa Hirsemann, Martin Böttcher, Nadine Lange, Stefan Lindner. Mein Name ist Andreas Müller. Danke fürs Zuhören. Danke für die Treue all die Jahre. Und am Ende heißt es dann doch nur für dich allein. Tschüss.
Es zieht dich runter in die Stadt, wo die Menschen sind, wo man singt und wo man lacht und keiner keinen kennt.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.